Willkommen bei Next Level Change, Erfolgsfaktoren für Veränderung. Ihr Podcast für praxisnahe Impulse, die Ihre Veränderungsprojekte auf das nächste Level bringen. Durch die heutige Episode begleitet Sie Ihr Moderator, Professor Christoph Schönfeld. Viel Spaß!
Herzlich willkommen bei Next Level Change, deinem Podcast für zeitgemäßes Veränderungsmanagement. Heute freue ich mich auf das Gespräch mit Stefan Bern. Stefan beschäftigt sich seit vielen Jahren sehr intensiv mit der Zukunft von HR und der Arbeitswelt und ist selbst Host des Podcastes Ja, klar. Das werde ich auch gerne nochmal in den Shownotes teilen, damit ihr den sofort findet. Indem er regelmäßig mit spannenden Persönlichkeiten über modernes Personalarbeit und Leadership und auch Transformation spricht. Und gemeinsam wollen wir heute darüber sprechen, wie sich HR gerade verändert, besonders im Kontext auch von künstlicher Intelligenz und der zunehmenden Dynamik in Organisationen. Welche Rolle kann HR heute wirklich übernehmen, wenn Unternehmen mit immer schnelleren Veränderungen umgehen müssen? Und wie gelingt es auch Organisationen mit Menschen in dieser Veränderung, auch in diesem Wandel, klug mitzunehmen? Stefan, ich freue mich riesig, dass du heute die Zeit gefunden hast für das Gespräch. Toll, dass du da bist.
Moinsen Christoph, ich freue mich ganz genauso auf unseren Austausch. Let's rock!
Yes. Und du sprichst ja und bist einfach ein totaler Experte in dem ganzen Kontext von HR. Und wenn du so ein Stück weit auch mit in den Gesprächen und mit deiner persönlichen Biografie aktuell so auf die Entwicklung schaust, auch gerade so im Kontext auch von künstlicher Intelligenz, was glaubst du denn, welche Bedeutung hat KI denn aktuell und auch vielleicht aus deiner Sicht zukünftig in den nächsten Jahren, gerade für den HR-Kontext?
Ja. Ich glaube, dass die Frage ist an sich, ist die schon relativ komplex. Ne? Die lässt sich jetzt leider Gottes, und das ist immer so mein Punkt, ich würde es gerne sehr klar beantworten und klar in diesem Zusammenhang auch wieder mit großen HR-Buchstaben, aber das ist nahezu unmöglich. Deswegen muss man sich, glaube ich, so ein bisschen ranroppen und ich versuche da mal meine Perspektive zu teilen. Also was ich tatsächlich glaube, ist, dass KI HR nicht ersetzen wird. Ne? Mhm. Aber KI wird uns HRern und macht es ja auch schon. Deswegen brauchen wir gar nicht so sehr den Blick, glaube ich, in die Zukunft richten, also die nächsten Jahre. Mhm. Das hat es in der Vergangenheit auch schon getan und tut es jetzt in der Gegenwart auch. KI wird uns gnadenlos sichtbar machen, wer den Job in HR wirklich versteht und wer ihn nicht versteht. Ne?
Ja.
Weil das ist meine Beobachtung auch aus meinen jetzt in meiner selbstständigen Tätigkeit, das war es aber auch damals schon im Angestelltentum, dass sich viele Menschen, viele Arbeitnehmende hinter Prozessen, hinter Bauchgefühl, hinter, ach Stefan, wir kennen doch unsere Leute, mit denen arbeiten wir doch schon seit Ewigkeiten zusammen. Ja. Dahinter verstecken die sich, und wenn wir jetzt aber egal welche KI, egal welches Modell da mal gegenlaufen lassen und diese ganzen persönlichen Befindlichkeiten rausfiltern, dann wird sichtbar, wo wir wirklich wirken können als HR. Ne?
Ja.
Das heißt, aus meiner Sicht verliert HR seine Ausreden, nicht an der Wertschöpfungskette dran teilnehmen zu müssen, weil wir machen ja was mit Menschen. Ne? Also wie soll man das denn irgendwie auch gut messen? Also ich glaube, zusammengefasst, die eigentliche Verschiebung ist keine technologische, sondern ist eher eine machtpolitische. Und das ist dann nochmal eine ganz andere Ebene der Diskussion. Mhm. Deswegen meinte ich auch, dass es gar nicht so einfach ist, das klar zu beantworten, sondern ich glaube, wir müssen verschiedene Perspektiven, verschiedene Ebenen einbringen. Also was ich damit auch zusammengefasst sagen möchte, ist weg von Bauchgefühl, ne? Hin zu nachvollziehbaren Entscheidungen, weg von wir glauben das, dann kannst du auch in eine Kirche gehen, so ungefähr, ne? Und hin zu wir können das begründen, so nach dem Motto let the numbers do the talking, dass wir da nicht mit irgendwelchen Hochglanzpapieren wieder zum Vorstand rennen oder sowas, sondern dass wir wirklich sagen, hey, ich schicke dir was im Vorfeld, das und das sind die Zahlen und Fakten. Lass uns danach bitte über Action-Items, über Umsetzung sprechen. Ne?
Ja.
Und deswegen glaube ich, dass KI wird uns beim Thema Effizienz natürlich massiv unterstützen. Das merke ich in meinem Arbeitsalltag auch, wenn ich da an Anforderungsanalyse im Bereich der Personalgewinnung denke, ne, dann nimmt einem das schon zeitlich gesehen ganz schön was raus aus dem Arbeitsalltag. Aber auch da muss ich natürlich wissen, wie ich das nutze, ne? Also ich glaube, dass KI tatsächlich eher ein Spiegel für die Qualität der HR-Arbeit am Ende des Tages ist.
Ja, das bedeutet dann auch so ein Stück weit, dass HR auch klarer beweisen darf und kann gegenüber den Geldgebern, was sie auch so ein Stück weit leistet, oder?
So kann man das auch zusammenfassen. Und das mussten wir in der Vergangenheit, glaube ich, noch nicht so wirklich, ne? Auch wenn ich da auch wieder in meine Mandate oder auch damals in meinen Job reinschaue. Wir hatten da wenig und ich auch wenig Budgetverantwortung. Wir hatten tatsächlich immer mal wieder, der Stefan kümmert sich um das Trainingsbudget. Aber dass ich so wirklich den Hut auf hatte und dass mir mal einer nach 3 Monaten die Leviten gelesen hat, so nach dem Motto, Stefan, du sitzt hier auf 150.000 drauf, warum passiert da nichts? Ne? Ja. Also auf der einen Seite wollen wir in HR immer an den viel zitierten Tisch. Wir wollen wirklich in die Runde, wo Entscheidungen getroffen werden. Das ist uns in der Vergangenheit nicht wirklich gut gelungen. Deswegen meckern wir auch alle immer so gerne. Mhm. So, und jetzt sind die Ersten, die auf die Barrikaden gehen und sagen, KI nimmt uns den Platz da weg. Nee, das ist auch wieder tendenziell Opferrolle. Und ich möchte eher HR in die Richtung denken, gestalten, dass wir wirklich mit kleinen Schritten in die richtige Richtung gehen und dann über unsere Arbeit berichten und dann auch wirklich die Hände heben und sagen, Leute, wir sind hier an dem Punkt noch gar nicht so weit. Ne? Also auch wirklich aus einer Schwäche eine Stärke zu formulieren und zu sagen, wir gucken uns das gemeinsam an. Das ist unglaublich dynamisch, was da gerade in den Märkten passiert. Und sicherlich wird KI auch den einen oder anderen Job auch ersetzen. Das haben aber in der Vergangenheit auch schon andere Entwicklungen getan. Ne? Ja. Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass uns das passiert. So, und da glaube ich, dass wir im HR mal wieder so ein bisschen das Momentum verpassen, weil wir dem ganzen Thema einfach aus meiner Perspektive eine falsche Bedeutung zuschieben. Ne? Und wir sollten das eher als Hilfestellung für uns nehmen, unsere eigene Qualität der Arbeit wirklich zu hinterfragen. Und so kommen wir auch, glaube ich, dann auch in die Ohren und in die Köpfe der jeweiligen Menschen, die alles zu entscheiden haben. Ne? Mhm. Die wollen keinen elendigen Vortrag hören, wie jetzt KI funktioniert. Die wollen einfach sehen, was man auf der Straße umgesetzt hat. Ja.
Stefan, das fand ich gerade ganz spannend, nämlich das Thema so mehr Transparenz für den HR-Bereich. Und ich stelle mir dann manchmal die Frage oder ja, bin da total gespannt auf deine Sicht, dass Transparenz manchmal auch Angst macht. Also dass HR auch ja der ein oder andere so ein bisschen Angst hat und nicht weiß, wie soll er so eine Technologie wie künstliche Intelligenz gut nutzen. Und was wäre so deine Empfehlung, damit umzugehen, wenn ich da noch wenig Berührung habe oder mir die Frage stelle, okay, wie kann ich es für mich in meinem HR nutzen und dann einfach auch genau diese Funktion erfüllen, die du gerade beschrieben hast?
Ja, ich glaube, diese Angst, die du da ansprichst, das ist halt eine antrainierte Angst, ne? Also so wie alle Ängste, die wir irgendwann mal für uns entdeckt haben, nicht jeder Mensch hat ja auch Höhenangst oder nicht jeder Mensch hat ja auch irgendwie Angst, in den gläsernen Fahrstuhl zu steigen, so wie ich zum Beispiel, ne? Denken sich manche auch, was ist denn mit dem jetzt kaputt? Ja, der springt vom 10-Meter-Brett, aber geht nicht in so einen Fahrstuhl. Was ich damit ausdrücken will, ist auch, das ist was sehr Individuelles, das ist halt was sehr Menschliches, dass wenn wir etwas nicht kennen, dass wir da erstmal irgendwie so eine gewisse Ablehnung, vielleicht auch Sorge und Angst da aufbauen, dann sind wir natürlich mittlerweile auch 2026 in einer absoluten Informations- und Mediengesellschaft unterwegs, wo uns natürlich dann auch immer ganz gerne eher Bad News statt Good News auf den Tisch gebracht werden. Ne? Ja. Also ich meine, wir sprechen im Moment von, ich weiß nicht wie vielen Konflikten, und das ist noch diplomatisch ausgedrückt von mir, auf diesem Planeten, die ja auch ein Stück weit auf dieses Angstempfinden immer irgendwie mit einzahlen. Ne? Deswegen glaube ich gar nicht mal, wenn ich mich mit Personalern, Personalerinnen auch unterhalte, die haben tatsächlich gar nicht so sehr Angst vor der Technologie oder vor der KI, weil die gibt es ja in aller Regel auch gar nicht. Ne? sondern es ist eher so dieses, wie gehen wir denn jetzt gemeinsam damit um? Was kommt denn da alles in der Zukunft? Also wie unsicher ist das Ganze denn, was da jetzt passiert? Ne? Also diese generelle Veränderungsdynamik hat sich, glaube ich, wenn wir uns mit unseren Eltern unterhalten, eine ganz andere Generation, dann ist, glaube ich, die Angst ist eher das, was wir gestern miteinander besprochen haben oder was wir heute im Podcast aufnehmen, Christoph, ist dann vielleicht nächste oder übernächste Woche schon wieder völlig Makulatur, weil sich in der Zeit so viel verändert. Und ich glaube einfach, der Umgang mit dieser Geschwindigkeit, das ist etwas, wo viele zu Recht, wie ich finde, und das tue ich auch in aller Klarheit, dann auch wirklich damit strugglen, weil irgendwelche Dinge, die man sich erarbeitet hat, von jetzt auf gleich nicht mehr gut funktionieren oder zumindest nicht mehr effektiv sind, ne, wenn wir dann in Ergebnissen reden wollen. Also von daher, deswegen, diese Angst ist schon ein Stück weit begründet. Sie ist aber durchaus auch hausgemacht und da kann ich nur jeder Person, die hier zuhört, immer nur den Rat geben, an den eigenen Kompetenzen schrauben auf und arbeiten. Das nimmt einem niemand mehr, egal was passiert. Und das, was von außen wirklich kommt, egal ob im Mikrokosmos oder wirklich ganz global galaktisch, ganz ehrlich, wir haben doch alle einen gewissen Circle of Influence.
Ja.
Der ist halt nicht riesig. Schauen wir uns die großen Politiker dieser Zeiten an. Selbst die kriegen ja kaum was auf die Straße, weil alles so komplex ist.
Ja.
Deswegen glaube ich, sich auch einen guten Kumpel, eine gute Freundin schnappen, über solche Ängste auch durchaus einfach mal sprechen, auch in der Organisation. Ich habe das früher schon gemacht, noch weit vor Corona. Wir haben das dann Let's Talk genannt, ne? Und wir haben dann wirklich bereichsübergreifend die Leute an den Tisch geholt, haben dafür gesorgt, dass diese Sachen auch nicht direkt beim CEO gelandet sind, weil davor hatten die Leute dann irgendwie so ein bisschen unterschwellig Schiss, dass es dann da ankommt und das Repressalien, das war natürlich überhaupt nicht der Fall bei uns. Aber so wächst halt jeder oder wächst jeder anders auf, hat eine andere Herkunft und so gehen wir dann auch mit dem Thema Angst um, ne? Und da ist es, glaube ich, immer gut aus HR-Sicht, Räume zu schaffen, diese Ängste dann auch sukzessive abzubauen und das nicht irgendwie zu Alice ins Morgenland zu schicken oder sowas, sondern wirklich daran dann gemeinsam zu arbeiten. Und dann ist es meistens, nochmal zusammengefasst, weniger die Angst vor der KI, sondern wirklich die Angst vor dem, oh Gott, in was für einer Welt wachen wir denn morgen auf?
Ich finde das auch ein ganz schönes Bild, dass quasi KI nur als reiner Beschleuniger anzusehen ist für diese Komplexität und Dynamik. Und die hatten wir auch schon vor 5 Jahren und es ist so exponentiell. Also es wird halt immer schneller, dynamischer. Und du hast auch irgendwie, auch finde ich schön skizziert, so in deiner Rolle von auch verantwortlichem Handeln, dass HR sozusagen dann auch Räume auffächern sollte, genau mit dieser Unsicherheit und auch vielleicht so im Hinblick auf Aufbau von Souveränität einzuwirken. Und fällt dir da aus deiner Praxis und auch aus den Gesprächen noch andere Faktoren ein, die so ein Stück weit helfen, mit dieser Grundgeschwindigkeit, mit dieser hohen Komplexität irgendwie besser klarzukommen? Und auch da nochmal, was wäre so eine Aufgabe oder wo siehst du dann da auch HR in der Verantwortung, dort auch diese Räume aufzubauen oder Kompetenzen zu stärken?
Ja. Also ich glaube, das, was immer hilft, und das ist jetzt wirklich ganz unabhängig von irgendeiner HR-Arbeit oder das generell ein Rat, den ich vielen Menschen dann auch geben möchte, ist, dass man, glaube ich, starten muss, sich mit den Situationen, wie sie sind, mit zu arrangieren. Das heißt, im Englischen sagt man, happiness is a function of accepting what is. Also dieses ganz bewusste, wir haben gerade einen Iran-Krieg, wir haben in der Ukraine-Krieg, wir haben im Gazastreifen schlimme Dinge, die wir beobachten können, leider in den Medien. Ich akzeptiere das jetzt für den Moment. Und das heißt noch lange nicht, dass ich das gut oder schlecht finde oder dass ich dazu irgendeine Meinung aufbauen kann, ne? Sondern einfach auch seinen eigenen Gedankenapparat da oben im Helm wirklich zu sagen, das ist jetzt mal so für den Moment, weil das bringt mich dann nämlich wirklich in so einer schnellen Veränderungsdynamik dann auch durchaus ins Handeln und ich kann mich dann um Themen kümmern und ich kann meinen Fokus dann auch durchaus schärfen. Ne? So, und die Verantwortung in einer Organisation oder generell solche Räume zu schaffen, ich bin kein großer Fan davon zu sagen, das muss unbedingt HR machen, das muss die Geschäftsleitung machen. Ich glaube, was da hilft, ist, dass man das priorisiert in der Organisationsberatung, in der Organisationsumsetzung. Hey, welche Themen haben wir gerade? Lasst uns hier mal echte Entscheidungen treffen und nicht irgendwelche auf dem Papier, ne? Lasst uns das mal, und ich glaube, das ist so ein Hack, den viele leider nicht machen. Lasst uns doch mal das Ganze auch in Verhalten übersetzen. Ne? Also was bedeutet das denn jetzt wirklich für mich als CEO in dieser Situation, in diesem Change? Wie verhalte ich mich denn ganz konkret gegenüber meinen Mitarbeitenden? Was kommuniziere ich? Wie bewege ich mich durch die Organisation? Wie empfinde ich Dinge? Wie sehr lasse ich die Leute auch an meinen eigenen Gedanken teilhaben? So. Und ich glaube, dieses Verhalten, also das, was am Ende des Tages wirklich dann auch in einer Organisation passiert, wie wir miteinander umgehen, ich glaube, das ist schlichtweg nicht geklärt, ne? Und da kannst du natürlich als HR rein drillen in so einen Raum. Dieser Raum ist nicht besetzt, der ist einfach frei. Das ist eine leere Turnhalle. Da kann ich reingehen und kann sagen, okay, links und rechts ein Tor und Abfahrt, ja. Und dann kann ich versuchen, das zu priorisieren und dann auch Entscheidungen herbeizuführen. Und ein Motto, was bei mir immer gut funktioniert hat, ist, Betroffene zu Beteiligten zu machen, ne? Also dieses ganze Thema einbinden. Und damit meine ich nicht, dass man alles demokratisiert. Also ich bin von dieser Staatsform überzeugt, das will ich nicht ausdrücken. Aber es muss Klarheit darüber geben, wer was wie entscheidet. Ansonsten bewege ich mich immer in diesem ganzen Schlamassel und Chaos. Es passiert ja in unserer Organisation sowieso nichts. Das hören wir ganz oft, und ich auch von vielen Menschen in Konzernen. Es bewegt sich alles so langsam. Da kommt die Dynamik teilweise, die außen herrscht, innen noch nicht an. Und das zerfrisst natürlich so einen Laden komplett. Da kann man die Uhren stellen, dass da manche Firmen kaputt gehen werden, weil dann von jetzt auf gleich der Schlag mit dem Gong kommt. Nicht so schleichend wie vielleicht bei kleineren Organisationen, die es schneller merken. Und ich glaube, da kann HR mit der richtigen Haltung tatsächlich Räume einnehmen und dann wieder neue Räume, Facetten bauen und gestalten, aber bitte nicht bürokratisieren und sich jetzt von allen immer irgendwo eine Entscheidung abholen, sondern im Vorfeld eine klare Priorität ableiten, worauf konzentrieren wir denn jetzt unsere ganzen Themenfelder? Und dann kann man sich daran abarbeiten, und dann passieren auch Dinge im Ablauf, ne? Und dann hast du da eine ganz eigene Dynamik. Aber wie gesagt, ich glaube, zu Beginn zu akzeptieren, dass es jetzt so ist, wie es ist, ist, glaube ich, ein guter Startpunkt. Und nochmal wiederholt, das heißt nicht, dass man das gut oder schlecht findet, sondern dass man es für den Moment für sich einfach kurz, ich sage immer, den grünen Haken dran gesetzt hat, dass man zumindest sich mit anderen Themen beschäftigen kann.
Ja. Ja, und wenn ich das so richtig rauslese aus deiner Antwort, Stefan, ist da auch irgendwie, finde ich, ganz klar so der Wunsch oder auch die Aufforderung mit enthalten, dass HR sich auch erweitern sollte um Organisationsentwicklung. Also dass es nicht nur eine reine Personalentwicklung betrifft, sondern dass es auch darum geht, gesamte Organisation systemisch zu erfassen und auch da Akzente zu setzen. Und habe ich das richtig verstanden?
Das hast du komplett richtig verstanden. Also ich frage mich auch immer, wo da der große Unterschied ist zwischen HR und Organisationsberatung. Ne? Das sind ja riesige Märkte und Industrien. Und ich bin mehr und mehr auf dem Weg zu sagen, ich bin eigentlich kein HR-Berater. Ich meine, meine Persona ist ja auch die des HR-Architekten.
Ja.
Ne? Von daher, ein Architekt baut auch Räume, der baut Fundamente, der gießt Strukturen und Säulen und solche Dinge. Dann bin ich natürlich komplett im Umfeld der Organisationsberatung oder Unternehmensberatung unterwegs. Und ich weiß, da gibt es noch ein paar Feinheiten, aber wir müssen da aus dieser Komfortzone als HR raus. Wir müssen uns da, wie gesagt, challengen lassen, auch von der KI, ne? Dass wir nicht nur Begleiter sind oder Begleiterinnen sind, die so ein bisschen nebendran, ach komm, wir machen auch noch mal ein bisschen Change und dann machen wir auch noch ein bisschen Seminar hier, links und rechts und so. Das hat früher schon nicht gut funktioniert, und das wird auch in Zukunft noch viel weniger funktionieren, weil dafür wird es dann tatsächlich KI geben, wodurch man viele Anfragen abfangen kann.
Ja.
Ne? Und deswegen glaube ich auch wirklich, dass wir als HR mehr in Richtung Orga-Beratung tendieren müssen, dass wir Strukturen bauen, in denen man Verhalten steuern kann, ne? Also uns zumindest beobachtbar machen kann, dass wir immer wieder mit klaren Anforderungsanalysen, egal was es ist, starten, dass die Rollen Also bin ich Führungskraft, ja oder nein? Wenn ja, was bedeutet bei uns Führung denn in unserem Kontext? Was sind das für Verhaltensweisen? Das immer wieder konsequent auf die Agenda zu setzen und da sich auch nicht unbedingt überall Freunde zu machen.
Ja.
Also was ich für Diskussionen führe, wenn wir eine Anforderungsanalyse machen und ich dann trotzdem Copy-Paste die nächste Stellenanzeige bekomme, das ist sehr viel Bewusstseinsarbeit bei den Menschen, ne?
Ja. Ja.
Das muss man aushalten können, wenn es da dann knirscht. So,
ja.
Also und damit kommen wir vielleicht auch so ein bisschen von diesem, wie geht's denn den Menschen in der Organisation? Ne? Wir werden dann vielleicht ein Stück weit relevanter, weil wir durch Wirksamkeit glänzen und nicht mehr ausschließlich durch Empathie und piep, 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 wir haben uns hier eh alle lieb und komm mal zu mir auf die HR-Couch, wir lösen das dann schon.
Ja.
Das hat noch nie wirklich funktioniert. Ne? Was hilft, ist Hilfe zur Selbsthilfe gegenüber einer Organisation und gegenüber den Menschen, die dort agieren.
Ja, und ich glaube auch, das Thema Selbstwirksamkeit ist einfach auch kann ein guter Hebel sein, auch mit den Ängsten einen Umgang zu finden, die wir auch gerade besprochen haben, dass man sagt, okay, ich kann einen Unterschied machen und ich darf entscheiden oder ich darf Verantwortung übernehmen für bestimmte Bereiche. Und das sozusagen durch HR gerahmt zu haben, ist, glaube ich, sehr klug. Was ich total gut fand ich auch nochmal, das möchte ich nochmal unterstreichen und auch so ein Stück weit vielleicht nochmal vertiefen. So das Thema, dass mir neue Technologie helfen kann, wie beispielsweise KI, Entscheidungen vorzubereiten, irgendwie klarer zu werden in Optionsräumen. Und glaubst du, dass es darüber hinaus auch noch in den HR-Abteilungen gerade auch Erweiterungen gibt? Also dass man nicht nur eine gute Analytik darüber fährt, sondern vielleicht auch Entscheidung auch delegiert oder dass es sozusagen so ein Stück weit weiter nicht nur in der Vorbereitung ist, sondern auch in der konkreten Entscheidung helfen kann? Oder wie blickst du da drauf? Sind die Organisationen oder HR schon so weit oder ist es eher so, dass das Moment, ich nutze KI, um mir eine gute Entscheidungsvorbereitung und eine gute Grundlage zu bauen?
Schwer zu beantworten, ne? Die Frage an sich, die hat einen hohen Grad auch wieder an Komplexität, aber das ist unser Umfeld halt immer, ne? Von daher kein Vorwurf an dich, komplexe Fragen zu stellen. Die Antworten sind leider nur nie wirklich einfach. Ich glaube, dass es viel noch in Vorbereitungsschuhen oder in den Kinderschuhen steckt, weil ich glaube, dass viele sich auch mit dem Thema KI jetzt erst so langsam beschäftigen. Also nicht nur privater Natur mal ChatGPT, Claude oder Perplexity mal einfach so nutzen als User, sondern noch nicht so wirklich viel über Use Cases sich herangetraut haben. Aber das ist eine generelle Herausforderung im HR. Ne? Also von außen heißt es immer, HR macht doch immer alles. Ne? Wir können auch immer alles. Und wenn wir aus diesem Strudel rauskommen wollen, dann müssen wir uns da eine klare Rolle bei diesem KI-Thema zuschustern.
Ja.
Nämlich, dass wir damit nicht nur Entscheidungen vorbereiten, sondern dass da auch Umsetzungen dahinter kommen. Und dann komme ich ins Spiel und sage immer wieder, auch das ist für mich kein Wissens- oder Erkenntnisproblem, sondern das ist wieder ein Umsetzungsproblem. Ne? Mhm. Und da scheitern wir dann immer wieder dran, dass wir aus diesem, ja, was machen wir denn jetzt, dass keiner eine Entscheidung trifft, ja, dann lass die KI doch mal eine Entscheidung treffen und dann schauen wir mal, was die entschieden hat, wir setzen es um und danach gucken wir, wie wir es beim nächsten Mal anders machen. Ne? Also diese Experimentierfreude, das haben wir, glaube ich, nicht wirklich so hoch ausgeprägt bei uns im HR. Da will ich aber auch nicht allen von Karren pissen, weil ich genau weiß, dass es viele Compliance, viele Verordnungen gibt. Wir sind auch Hüter dieser ganzen Themenfelder, ne? Also auch Hüter des Gesetzes und sowas. Ich weiß manchmal gar nicht, wie wir dann auch noch Hüter der Unternehmenswerte sein sollen. Also ich trage ja jetzt heute hier auch ein graues Käppi, aber wir haben gefühlt alle Hüte auf mit allen Farben. Und da müssen wir wirklich drauf achten, dass wir nicht zu viele Hüte aufhaben, weil dann verzetteln wir uns sofort. Wir brauchen da auch wieder Priorität und Klarheit und müssen das mit, wie ich finde, kompetenten Menschen im Bereich KI gemeinsam vorantreiben. Und das, was am besten hilft, ist es wirklich auch zu üben, zu testen, auch wieder einen Raum zu haben, in dem man das ohne große Themenfelder machen kann, um es dann einfach mal schnell Also das ist das ganze Thema Agilität,
ja,
auch mal im Arbeitsalltag umzusetzen, ne? Und da auch keine Scheu davor zu haben. Aber da nochmal, da müssen wir ganz viel Mut aufbringen. Das ist sowieso die Zukunftskompetenz überhaupt, da mutig zu bleiben in dem ganzen Kosmos, in dem wir uns bewegen. Und das ist keine einfache Aufgabe, ne? Also wenn jetzt hier HRlerinnen zuhören und sagen, oh Gott, wie soll ich das denn jetzt alles machen? Damit seid ihr da draußen nicht alleine. Da kann man sich auch vernetzen und sagen, hey, ich gehe das so und so an. Das ist Best Practice für mich. Lasst uns das doch mal ausprobieren. Aber dieses einfach mal machen, was ich gefühlt irgendwie schon seit 20 Jahren durch die Gegend puste, das ist für viele ganz, ganz schwierig, ne?
Ja, und ich finde das auch ein ganz wichtiger Punkt, das Thema neben der Selbstwirksamkeit zu stärken, auch das Thema Prioritäten zu setzen, denn dann, das koppelt einfach sehr gut an der Komplexität und der Dynamik. Ich kann mich nicht mehr um alles kümmern, sondern ich muss für mich ableiten, okay, worauf soll ich jetzt fokussieren oder was ist der größte Hebel für die Verbesserung sozusagen der Produktivität oder des unternehmerischen Ziels. Und ich glaube, dass da auch viele HRler sich noch gerade so scheuen, weil sie natürlich, wie du gerade zu Recht sagtest, sehr, sehr, sehr viele Hüte aufhaben und dann auch nicht wissen, welchen Hut kann ich denn auch mal jetzt abziehen, ja? Und wo darf ich auch mal depriorisieren und so ein Stück weit auch mich wieder frei machen? Von daher fand ich das total cool, dass du das auch nochmal mit aufgenommen hast und so für dich auch gehighlightet hast. Ein anderer Punkt, den fand ich auch total super, Stefan, nämlich das Thema Experimentierfreude und das Thema so Leichtigkeit in der Entscheidung. Ich glaube auch, dass das hilft, nämlich dann zu entkrampfen und zu sagen, ich habe mal wieder Lust, was auszuprobieren. Und gibt es so Punkte aus deiner Expertise heraus, um diese ja Experimentierfreude und auch diese Leichtigkeit aus dem HR-Bereich zu stärken? Gibt es was du irgendwie in der Vergangenheit mal gesehen hast oder beobachtet hast, wo du sagst, Mensch, das ist ganz cool?
Ja, da muss ich tatsächlich ein bisschen überlegen. Leichtigkeit zu erzeugen ist auch wiederum, ne? Also wenn du natürlich ein Team hast, was gut miteinander interagieren kann, was wirklich Spaß bei der Arbeit hat, was einen gewissen Grad an Autonomie auch hat, das habe ich schon tatsächlich gesehen und das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Ich glaube, in dem Moment, wo du merkst, dass du als Personaler auch ein bisschen was selber verantworten kannst und nicht wegen jedem Pups 50-Euro-Ding irgendwo noch eine Unterschrift brauchst, ne? Sondern du wirklich in Richtung, hey, wir sind hier ein gemeinsames Netzwerk, wir arbeiten gemeinsam am Themen und ich habe eine gewisses Ownership jetzt hier bekommen, das muss ich jetzt mal hier umsetzen mit meinem Team. Ich glaube, dann, das erzeugt zumindest mal ein bisschen Leichtigkeit auch in der Entscheidungsfindung. Wenn ich natürlich wegen jedem Mist irgendwo anfragen muss und es müssen mir, so wie vor kurzem auch in der Stadtverwaltung erlebt, naja, also ich brauche erstmal 4 Jahre, bevor ich irgendetwas durchwinken kann. Ja. Das nimmt einem natürlich jegliche Geschwindigkeit wieder, auch selber was auf die Straße zu bringen, um somit irgendwie Selbstwirksamkeit zu erzeugen. Ne? Und dann, was immer gut hilft, ist, Menschen wollen ja emotional mit eingebunden werden. Die wollen ja mitgenommen werden. Es sind nicht alle Menschen, die vielleicht auch ich vorne weggehen und dann die Kompetenz besitzen, dann zu begeistern und die Leute mitzuziehen. Ne? Also wir haben ja ganz unterschiedliche Kompetenzprofile. So, und da braucht es auch eine emotionale Bindung zur Organisation. Und das schaffe ich nicht, indem ich einfach irgendwelche Präsentationen runterratter, sondern das schaffe ich, wenn die Leute merken, dass sie sich in diesem Umfeld bewegen können, um ihren eigenen Wert zu steigern. Ne? Und ich glaube, das ist etwas, das können viele Organisationen auch im Kleinen basteln. In der Vergangenheit gab es schon große Hackathons, ne, wo man die Leute 2 Tage komplett rausgenommen haben. Die haben dann in der Zeit an Innovationen gearbeitet. Und wenn die dann später natürlich in die Produktwelt mit eingeflossen sind, was bei einer Firma bei uns mal gelungen ist, dann laufen die Leute natürlich auch auf einmal mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein durch die Gegend. Nicht mit Arroganz, sondern einfach nur, wir haben Folgendes miteinander hier gemeinsam erarbeitet. Und da auch wirklich als Geschäftsleitung, als Geschäftsführung diese Zeiten freizuräumen und zu sagen, ja, das geht jetzt, ganz egal, was dann da hinten dran passiert, wir machen das jetzt, das hilft, glaube ich, enorm. Ne? Das ist so ein bisschen Vertrauensvorschuss statt Kontrolle. Ne? Aber wir leben halt in einer Zeit, wo es den CEOs als allererstes einfällt, die Leute aus dem Homeoffice wieder zurückzuziehen, obwohl es da eigentlich faktisch gar keine Gründe dafür gibt, ne? Außer Kontrollverlust. So, und in diesem Umfeld sind wir unterwegs. Das ist nicht ganz einfach, aber da kann man mit, wie gesagt, mit so kleinen Maßnahmen kann man da, glaube ich, auch herausstechen. Und das stärkt dann ungemeint auch den Employer Brand. Dafür brauche ich keine großen Kampagnen fahren, sondern wenn die Mitarbeitenden von sich aus sagen, da gehe ich gerne hin, da komme ich abends gerne auch wieder nach Hause und gehe dann am nächsten Morgen wieder hin, egal ob Homeoffice oder Büro, dann hat man vieles geschafft, ne? Und da an meiner Antwort merkst du auch wieder, inwieweit man im HR dann in vielen komplexen Themenfelder von links nach rechts, von oben nach unten schwirrt. Ja. Deswegen, es muss von oben eine ganz saubere Klarheit geben, wo wir als Organisation hinwollen. Dann HR oder den Verantwortlichen, den Teams wirklich Autonomie zuschustern. Das ist auch nicht einfach, weil es gewisse Reifegrade gibt. Aber das hast du dann als Personalleiter oder als Personalleiterin, brauchst du dann halt ein Team, die auch wirklich das dann umsetzen wollen. Es gibt die Menschen, die wollen das auch gar nicht. Fair enough. Aber dann bitte nicht bei mir so ungefähr, ne? Weil ich dann tatsächlich wirklich mit 7 Meilenstiefeln vorangehen will. Ja. Und ich möchte auch immer erstmal die Leute kennenlernen und verstehen, woran sie denn für sich persönlich arbeiten wollen. Weil ich genau weiß, wenn das gegeben ist, dann machen die auch immer die Extrameile für meine Organisation. Und das hat dann wieder einen Mehrwert für die Mitarbeitenden. Also es sind immer die gleichen Zyklen und Schleifen, die wir da drehen. Ne?
Ja, nee, das finde ich auch ganz spannend. Also, nochmal das Thema, ne, Verantwortungsübertragung und auch das Thema Vertrauen, sozusagen die Entscheidungskomplexität auch so ein Stück weit auszulagern und zu sagen, Mensch, ich traue dir das zu und ich du darfst dafür auch Verantwortung tragen. Und das kriegen wir schon gemeinsam ins Gelingen. Ne? Das ist, glaube ich, ein ganz spannender Punkt, den du da nochmal unterstrichen hast, den ich auch einfach nochmal hervorheben möchte, der, glaube ich, helfen kann und auch eine gute Wirkkraft entfaltet in der Zukunft, die wir jetzt gerade so ein Stück weit skizziert haben für den HR-Bereich. Und ich würde... Also es ist immer Wahnsinn, wenn Gespräche so schön sind und intensiv sind, dass die Zeit immer so schnell wegläuft. Ich hätte aber noch eine Frage, Stefan, an dich, und zwar eher persönlich. Ja. Gab es für dich irgendwie so einen Punkt, wo du gesagt hast, das hat mir persönlich sehr geholfen, mit Veränderung umzugehen? Denn wenn ich dich so beobachte, dann bist du ja jemand, der extrem lustvoll in Entscheidungen tritt, der sehr viel Lust hat, Dinge auszuprobieren, der sehr freudig sozusagen und im spielerischen Moment Dinge ins Leben integriert. Ja. Und das finde ich immer ganz toll und finde das immer bewundernswert. Und da ist es einfach ganz spannend, nochmal zu gucken, gibt es so für dich so ein Lifehack, ja, wo du sagst, das hat mir geholfen oder das fand ich für mich persönlich hilfreich. Und vielleicht ist das ja auch ein hilfreicher Tipp für den einen oder anderen Zuhörer. Und das würde mich einfach freuen, wenn du den mit uns teilen könntest.
Ist auch eine ganz gute Brücke zu dem, was ich ganz am Anfang mal zum Thema Bauchgefühl oder Fakten gesagt habe, was jetzt kommt. Ich habe mich in meiner Vergangenheit sehr, sehr viel mit mir selber beschäftigt. Also nicht erst seitdem ich zur Grundschule gehe oder so, aber sagen wir mal, ich bin jetzt 40, die letzten 20 Jahre bestimmt mal mehr, mal weniger intensiv, mal mehr, mal weniger mit fundierten Tools und Persönlichkeitsanalysen, aber eigentlich in den letzten 10 Jahren sehr verstärkt. Auch mit den Big Five, also mit dem ganzen Thema Persönlichkeitspsychologie und den Dimensionen, aber auch das Thema Motive und Kompetenzen spielen dann auch eine Rolle. Und da bin ich sehr, sehr stark mit mir selber in Medias Res gegangen, ne? Und habe mir nicht auf Basis von Bauchgefühl, sondern habe Zeit und auch ein bisschen Geld, das gehört zur Wahrheit auch dazu, in die Hand genommen und habe mich dann sehr viel mit mir selber beschäftigt. Ne? Was sind so Themen, die mich motivieren? Was triggert mich ungemein? Warum kriege ich von außen immer gesagt, dass ich so ein Tausendsasser bin und irgendwie mehr Zeit habe als alle anderen Menschen auf dieser Welt? Was natürlich faktisch wiederum nicht stimmt. Ne? Aber ich habe irgendwo mal auch auf einem Seminar gelernt, dass Erfolg ist das, was folgt, wenn man seiner Bestimmung folgt, so ungefähr, und nicht irgendwelche Zielerreichungen. Ne? Ich weiß leider nicht mehr, von wem das Zitat ist, aber das kriege ich auch noch raus. Aber ich glaube, wenn man sich selber sehr gut versteht und auch weiß, was einem wirklich Freude bereitet, nicht nur im Arbeitsalltag, sondern generell im Leben. Ne? Also ich bin kein Freund davon, dass um 17 Uhr der Stift fällt und dann bin ich Papa und Privatmann und Ehemann und was nicht alles für Rollen, sondern das ist ja alles sehr ineinander verzahnt. Ich verstehe sehr, wenn Menschen versuchen, einen Knopf dran zu kriegen und zu sagen, jetzt bin ich zu Hause und nicht mehr im Büro. Ne? Das ist ja maximaler Selbstschutz. Aber ich glaube, der Hack ist, sich Zeit zu nehmen, mit sich selber zu beschäftigen, sich 2, 3 Persönlichkeitsanalysen anzuschauen und dann auch wirklich mal bewusst sich die Ergebnisse durchzuarbeiten, wenn man die Lust dazu hat, auch sich noch einen Coach mit an die, das bin ich nicht, aber sich einen Coach an die Hand nimmt und dass diese Ergebnisse auch nochmal versucht, ein bisschen einzuordnen. Und da gibt's mittlerweile auch KI, die das durchaus kann, ja. Also soweit sind wir bei dem Themenfeld auch schon. Aber ich glaube, der Lifehack ist tatsächlich, um zu verstehen, was mir denn wirklich Freude macht oder warum mich manche Dinge auch negativ triggern oder ich da einfach nicht zu Potte komme und keine Geschwindigkeit auf die Straße bekomme, ist, glaube ich, dass man mit sich selber im Klaren sein muss. Ne? Da bin ich wieder bei diesem Klar. Ja. Und das hat sich bei mir die letzten 5 bis 10 Jahre ganz extrem, glaube ich, entwickelt. Und deswegen kann ich auch bei allen Projekten, die ich so mache, außerhalb von HR, eher private Themen, die ich unterstütze, wo ich vielleicht auch Geld spende, wo ich irgendwas auch unentgeltlich mache und baue, ich kann das immer wieder auf meinen Sinn und Zweck zurückführen. Und nein, ich habe keinen Klangschalenkurs irgendwo an der Nordsee besucht oder sowas. Ne? Also deswegen, also das hat mit Esoterik oder so, was ja nichts anderes ist, als mit sich selber und nach innen zu schauen, hat das nichts zu tun, sondern das ist, war ganz bewusst, hey, mit welchen Themenfeldern, Stichwort Kompetenzen, kann ich denn durchaus auch Geld verdienen? Was kann ich denn wirklich gut, ohne dass ich da irgendwie viel Energie für aufwenden muss? Ne? Wenn man da für sich 1, 2 Themenfelder hat, und die dann vorantreibt, dann funktioniert es. Zumindest hat es bei mir sehr, sehr gut funktioniert. Und deswegen kann ich diesen Ratschlag immer, immer gerne weitergeben. Also beschäftigt euch, sprecht mal mit euch selber. Spiegelbild hat gute Antworten.
Stefan, ich danke dir. Das finde ich einen ganz tollen Tipp. Und ich glaube, das ist auch für mich immer mein Antrieb, wenn ich mit meinen Studierenden spreche, dass wir dann einfach eine Wert- und Passionsanalyse durchführen, um einfach zu sich zu sensibilisieren, genau für diese Themen, die du da gerade angesprochen hast, zu wissen, was lädt mich auf, wo ist meine Begeisterung, wo ist meine Leichtigkeit und wie kann ich die dann auch in den Arbeitskontext oder mit meinem Arbeitskontext bestmöglich verbinden. Und ich glaube, dass das heutzutage wirklich gut ist. Und ich würde genau auch einfach da, weil du sagtest, ne, das manchmal kostet das Geld und so weiter. Ich würde das jetzt einfach mal anbieten. Wer von euch Bock hat, das Thema Wert- und Passionsanalyse im Kontext von Arbeit zu erfahren, soll sich einfach melden, kriegt da von mir einen Link, kann er das durchmachen. Das dauert 15 Minuten. Das ist auch nichts Langes, aber dann hat man schon mal so einen ersten Eindruck und kann dann sozusagen auch nochmal in so eine intensivere Geniusarbeit reingehen, wenn das gewünscht ist. Und das finde ich total cool. Und das ist auch so meine Erfahrung und finde das ganz wunderbar, dass du den Punkt für dich genannt hast. Denn das kann ich nur aus eigenem Erlebnis nur ganz stark highlighten. Stefan, ich danke dir ganz, ganz doll für deine Einblicke. Und vor allem auch für deine Lebenszeit, das ist mal das kostbarste Gut, was wir haben, dass du die investiert hast und einfach auch nochmal deine Gedanken mit uns geteilt hast. Und ich freue mich über das Gespräch. Ich kann nur an dieser Stelle wieder sagen, das ist ein ganz, ganz toller Podcast, den du da hast. Ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz tolle Folgen mit spannenden Gästen. Es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Und dann bis bald, Stefan.
Ja, danke dir, Christoph. Auf bald.
Ich durfte mir gerade das Gespräch mit Stefan erneut nochmal in Ruhe anhören. Und was mir hängen geblieben ist, sind so unterschiedliche Punkte, die ich gerne mit dir teilen möchte. Einmal das Thema Selbstwirksamkeit und klare Priorisierung. Denn ich glaube, in komplexen, dynamischen Umfeldern ist es entscheidend, handlungsfähig zu bleiben und auch zu verstehen, worauf man sich konzentrieren sollte, damit man die Ressourcen, die man hat und die auch nicht endlich sind, einfach sehr gezielt einsetzen kann, um einfach Veränderung wirksam zu steuern. Und HR muss lernen, Prioritäten zu setzen und diese Konsequenz zu kommunizieren, um in den Organisationen einfach auch einen klaren Kurs zu halten und auch so ein Stück weit Orientierung zu geben. Das Zweite, was ich spannend fand, war das Thema Experimentierfreude und Leichtigkeit. Denn ich glaube, dass es entscheidend ist, um Innovationen nicht nur zu blockieren, sondern auch zu fördern, dass man Mut zum Ausprobieren fördert und Lernprozesse ermöglicht, sich auch immer wieder schnell anpassen zu dürfen. Und HR kann hier wirklich Räume schaffen, um systematisch sozusagen Test Bereiche zu öffnen, zu schaffen, bei denen Fehlern als Lernchance erlaubt sind, um so sozusagen sich abzuleveln und auch so ein Stück weit in dem Kontext von Lernräumen zu sprechen, macht aus meiner Sicht total viel Sinn. Und der dritte Punkt, den ich auch total spannend fand, war das Thema Verantwortungsdelegation, nämlich die Fähigkeit, Entscheidungen systematisch zu delegieren und auch darüber dann so ein Stück weit auch eine Geschwindigkeit und auch ja als Zukunftskompetenz zu sehen. Denn es reduziert darüber so ein Stück weit die Abhängigkeit von ja individueller Kontrolle und fördert ein adaptives, lernendes Unternehmen. Und die Kultur wird darüber dann einfach, finde ich, ganz gezielt gestärkt. Und HR kann auch hier Entscheidungsräume so gestalten, dass Verantwortlichkeiten klar verteilt sind und ja gleichzeitig auch Raum für experimentelles Handeln eröffnet wird. Und ich glaube, da fand ich den Punkt einfach auch total spannend und sinnvoll, dass da sozusagen man einfach drauf fokussieren sollte. Und ja, ich wünsche euch jetzt einen rockigen, tollen Tag und freue mich schon auf die nächsten Folgen mit euch. Und ihr könnt gespannt sein, da sind einige spannende Persönlichkeiten wieder, die ihr Wissen mit dir teilen. Also, bis bald!
Vielen Dank fürs Zuhören bei Next Level Change, Erfolgsfaktoren für Veränderungen. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, abonnieren Sie jetzt unseren Podcast und bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Bis zum nächsten Mal, Ihr Team von Next Level Change.